Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast, Folge Nummer 65, und wir gehen mit großen Schritten auf die EM-Qualifikation der Damen zu, Christoph.
Ja, hallo Moritz, schön, dass wir wieder zusammen sind. Ja, in der Tat, diese Woche ist Women's Time, die spielen zweimal in der EM-Qualifikation, am Donnerstag in Prag und dann für alle Basketballfreunde in Deutschland in Hamburg am Sonntag ab 17.30 Uhr. Da ist die Halle auch schon richtig schön voll und wir freuen uns alle, dass wir die Damen nach der tollen Eurobasket endlich mal wieder sehen können.
Genau, also schon ziemlich gut voll, also ein paar Tickets gibt es noch, aber ja, grundsätzlich ist ja schon ziemlich voll. Aber auch eine Premiere, zum ersten Mal gibt es die Spiele jetzt auch der Qualifikation der Damen live bei Magenta Sport.
Genau. Beide. Und kostenlos, ganz wichtig.
Live und kostenlos ab jetzt immer die Damen. Also wer es nicht nach Hamburg schafft oder auch kein Ticket mehr bekommt, kann sich die Spiele da auch anschauen. Mit dabei ist dann natürlich auch Marie Gülich. Mit ihr wollten wir vor genau einem Jahr schon mal eine Folge aufnehmen. Also ziemlich genau einem Jahr habe ich nämlich die alte Vorbereitung angeguckt. Damals gab es aber ein paar Technikprobleme und deswegen hat das in dem Fenster, damals auch EM-Qualifikation, nicht geklappt. Umso schöner, dass es aber jetzt heute klappt. Und in der Zwischenzeit ist ja auch einiges passiert und darüber werden wir jetzt mit ihr reden. Hallo Marie, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo, schön bei euch zu sein.
Ja, wir lachen gerade. Kurzer Disclaimer, wir hatten gerade am Anfang ein paar Aufnahmeprobleme hier. Deswegen fangen wir nochmal an, deswegen lachte Marie, weil wir schon uns zweimal begrüßt haben. Aber gut, so sind wir jetzt und haben dich jetzt hoffentlich sicher hier mit dabei. Ihr seid gut angekommen in Berlin hoffentlich, wo ihr euch auf die EM-Qualifikation vorbereitet.
Ja, wir sind alle gut angekommen. Ich meine, Lisa kommt heute an, heute Mittag. Dann hier haben wir das erste richtige offizielle Training. Gestern war einfach nur ein bisschen ankommen, ein bisschen werfen, 5-0, sich kennenlernen, neue Gesichter sehen, Hallo sagen. Genau, einfach reconnecten, würde ich sagen, ja.
Das war ja jetzt das erste Treffen nach der tollen Eurobasket im letzten Sommer. Ist es dann nochmal was anderes, nochmal was Besonderes mit so einer Erfahrung im Hinterkopf?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben ein bisschen gelacht gestern, weil Jules, unser Athletiktrainer, meinte dann so, ja, und dann letztes Jahr haben wir das ja so gemacht und wir saßen alle so da, warte mal, das war nicht letztes Jahr. Aber es fühlt sich halt jetzt schon, die Zeit von Sommer bis jetzt fühlt sich halt sehr lang an und irgendwie, ja, war so, letztes Jahr hat man kurz gedacht so, ja, und dann war man so, nee, war doch nicht, waren nur ein paar Monate. Deswegen, aber so war halt das Wiedersehen umso schöner und ich freue mich natürlich auch immer, alle wiederzusehen und es ist einfach immer eine andere Energie, auch wenn man gerade so von seinem Verein kommt, deswegen tut's immer gut. Ja. Fürs Herz auf jeden Fall.
Sehr gut. Noch viel länger her, gedanklich, nämlich 3 Jahre ist es her, dass du das letzte Mal bei uns im Podcast warst, Folge Nummer 10 damals, jetzt sind wir schon bei 65 angekommen, damals noch ja, Bubble, also ich weiß nicht, ob man das sich überhaupt noch daran erinnert, schon wieder so lange her, Corona,
wer das dabei Thema. Wer dabei war, erinnert sich auf jeden Fall.
In Riga
waren wir da. Genau. War alles wild. Ja. Aber an Riga denke ich auch positiv zurück, muss ich sagen. Das ist einer der ersten Turniere, wo wir wirklich gut performt haben, deswegen das.
Ja, also auch, Erinnerung. Auch schöne Ende, auch wenn man nicht vor die Tür durfte.
Da war der Start von allem, würde ich sagen.
Und ja, der Start von dem, was viel passiert ist seitdem. Unter anderem eben, ihr habt gerade schon mal kurz das angerissen, diese erfolgreiche Eurobasket. Ein paar Monate erst her, aber fühlt sich schon an wie länger. Was geht dir durch den Kopf, wenn du heute jetzt noch an dieses Turnier denkst?
Ja, erstmal würde ich sagen, es war halt eine richtig coole Zeit. Generell, also die Vorbereitung irgendwie war, haben unsere Trainer meinten so, ja, irgendwann werdet ihr euch auf die Nerven gehen und irgendwann habt ihr keine Lust mehr miteinander abzuhängen, aber bei uns ist das halt nie so gewesen. Wir waren halt einfach immer entweder bei unserem Physio im Raum, haben irgendwelche Karten gespielt, da gechillt und geredet und wir hatten einfach eine richtig gute Zeit zusammen. Deswegen, das ist halt das, woran ich mich halt natürlich am meisten erinnere, einfach so, ja, die Zeit, die wir so zusammen verbracht haben und die schönen, aber manchmal auch schwierigen Momente natürlich, aber und dann die Spiele, waren ja auch ein paar Krimis dabei, an die denkt man natürlich auch gerne zurück. Und vor allem Tschechien war natürlich ein Highlight.
Ja. Was ist da so der Moment, der dir am meisten durch den Kopf geht?
Ja, wo Leo den Buzzer wieder trifft. Ja, wahrscheinlich. Das ist einfach der Moment der EM.
Ja, ich glaube, das war so ein Moment, das habe ich, glaube ich, in einem Podcast mit Leo auch schon gesagt gehabt, nur auf ein Handy gucken können, weil ich da gerade unterwegs war und was abholen musste und habe dann die ganze Nachbarschaft draußen zusammengeschrieben, weil ich dachte, krass, das geht noch rein.
Also ich kriege auch jetzt noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke.
Ja, ich auch. Also, ja. Hast du die Spiele nochmal angeschaut im Nachhinein auch?
Das Tschechien-Spiel auf jeden Fall, auch weil wir jetzt Tschechien spielen werden und dann habe ich mir Frankreich nochmal angeguckt, weil immer wenn ich jetzt so über dieses Spiel nachdenke, denke ich mir so, boah, wir hätten das gewinnen können, aber es hat halt irgendwas gefehlt und man guckt sich das an und man merkt so, dass man vielleicht so ein bisschen, das war das erste Spiel in der Europameisterschaft und Leo hat nicht gespielt und es war halt alles so ein bisschen, man war sich unsicher, wie man performen wird und ich glaube, man hat das auch einfach gemerkt, also wir haben stark gespielt und wir hatten, ich glaube, wenn wir so dieses Mindset gehabt hätten, boah, wir gewinnen das jetzt, ich glaube, wir hätten das auch geschafft und deswegen habe ich es mir nochmal angeguckt und ja, war auf jeden Fall ein Spiel, das man hätte gewinnen können, aber ich glaube, wir lernen draus und es wird nicht nochmal passieren.
Mit dem Beginn der Vorbereitung damals gab es ja auch eine neue Bundestrainerin, Lisa Tomaidis, relativ kurzfristig. Das hat dann ja super funktioniert. Was fällt dir zu ihr ein? Wie ist sie als Trainerin und als Mensch?
Lisa ist halt eine super, ja, ich würde sagen, also sie weiß genau, was sie will, ist gleichzeitig aber eine Person, die vom Charakter her auch harmoniebedürftig ist und auch gerne Menschen, also auch uns gerne zeigt, dass sie uns mag und mit uns kommuniziert. Und ich glaube, das ist halt auch einfach ihre Stärke, ihre Art, halt Geduld mit uns zu haben, kommunizieren und dann aber trotzdem sehr bestimmt und ja, halt wie so jemanden, den wir halt brauchen, einfach so die Leadership, die sie halt bringt in diesem Team, ist halt wichtig für uns. Also die Geduld, die sie hat, die Ruhe, die sie hat, aber dann auch mitzuteilen, ey, ja, jetzt geht's klar, los und weiter geht's. So. Und ich glaube, da passt sie halt sehr, sehr gut zu uns, einfach von ihrer Persönlichkeit, von dem Charakter und die Art und Weise, wie sie halt coacht.
Ja, warst wahrscheinlich auch sehr glücklich, als du gehört hast, dass sie ihren Vertrag bis 2026 verlängert.
Ja, wir haben sie auch bei der EM auch immer mal wieder so gefragt. So natürlich immer so ein bisschen mit so einem kleinen Scherz-Unterton, aber natürlich eigentlich ernst. Sie haben immer gefragt, kommst du zurück? Und sie hat immer nur die Schultern gezuckt und gelächelt und gesagt, we'll see. Aber natürlich, ich glaube, wir sind ja schon sehr ans Herz gewachsen und deswegen glaube ich, dass sie sich auch sehr gefreut hat, dass wir sie auch zurückhaben wollten. Und sie tut uns auf jeden Fall sehr gut und auch dem DBB und sie auch als Frau. Sie weiß halt, was es halt bedeutet, eine Frau zu sein im Sport. Ja. Und das ist halt wichtig, dass man jemanden hat, der das versteht.
Absolut. Eine wichtige Aufgabe von ihr wird ja jetzt auch sein, zwei in Anführungsstrichen neue Gesichter zu integrieren. Unter anderem die beiden Sabali-Schwestern. Satu hat schon gespielt vor, ich glaube 2019 das letzte Mal in der Nationalmannschaft.
Das war mit mir das erste Mal.
Das Spiel damals, genau. Und Miara jetzt zum ersten Mal mit dabei. Vor der EM habt ihr, glaube ich, 4-5 Wochen Vorbereitungszeit gehabt. Jetzt sind es 4 Tage vor dem ersten Spiel gegen Tschechien. Ja. Wie schwierig oder einfach wird es da, die neuen Spielerinnen zu integrieren?
Ja, ich würde sagen, also wir haben natürlich auch erstmal einen Vorteil, um zu sagen, dass man in Anführungszeichen oder Gänsefüßchen Freundschaftsspiele hat, also dass die Spiele jetzt an sich, weil wir ja die Vorrunde der EM hosten, dass wir halt nicht den Druck haben, dass wir uns auf jeden Fall qualifizieren müssen. Deswegen es ist erstmal ein großer Vorteil für uns, dass wir die Chance haben, 2 Spieler, die mit so einem großen Talent und auf dem höchsten Level gespielt haben, mit in unser Team aufzunehmen. Und dann haben wir jetzt die Chance dazu, mit weniger Druck zu gewinnen, natürlich in diese Spiele reinzugehen. Und dadurch bin ich eigentlich sehr positiv, dass wir es hinbekommen, eine gute Chemistry zu haben. Aber ich glaube, es kommt natürlich auch immer drauf an, wie Lisa das dann alles handelt und wie wir das alles aufnehmen.
Jetzt stehen die beiden Spiele an, wir haben sie schon angesprochen, Donnerstag in Prag gegen Tschechien und dann zu Hause in Hamburg gegen Italien am kommenden Sonntag. Beschäftigst du dich damit mit dem Gegner oder geht es im Moment eher um euer Team?
Es geht definitiv um uns. Also ich würde sagen, dieses Fenster ist halt so wichtig für uns. Also natürlich kann man jetzt hier reingehen und sagen, okay, sind Freundschaftsspiele und ist nicht so wichtig, aber das wichtige Fenster kommt ja im Februar und im Februar spielen wir die Olympia-Quali in Brasilien, das heißt, wir werden keine Trainingstage haben oder nicht viele, weil wir natürlich auch eine sehr, sehr lange Anreise haben. Ja. Und deswegen ist dieses Fenster für uns umso wichtig und umso wichtiger, dass diese Core-Gruppe, die wir halt auch brauchen, zusammen ist und dass wir in dieses Fenster reingehen und uns völlig auf uns konzentrieren. Und natürlich, mir ist wichtig, dass wir in diese Spiele reingehen, um die zu gewinnen. Mhm. Und um zu zeigen, wie stark wir sein können. Und dann aber auch um uns auch einfach zu finden als Team, natürlich mit 2 Spielerinnen, die halt auch sehr dominant in unserem Team sein werden, das muss man halt auch einfach dazu sagen, wird die Rollenverteilung einfach anders sein und dadurch wird der Rhythmus auch nochmal ein bisschen anders sein und ich glaube, das deswegen ist es sehr wichtig für uns, dass wir dieses Fenster zusammen haben.
Für alle, die jetzt vielleicht nicht so sehr im Thema sind, sich gerade nochmal wundern, warum jetzt immer Gänsefüßchen, Freundschaftsspiele. Du hast es ja schon gesagt, Mitausrichter von der FIBA Women's Euro Basket 2025. Eine Vorrunde wird auch da eben in Hamburg stattfinden, die Vorrundengruppe mit Deutschland. Deswegen ist Deutschland oder seid ihr schon qualifiziert als Mitausrichter zusammen mit Tschechien, Italien und Griechenland. Und gegen diese drei Teams finden jetzt eben in den Qualifikationsfenstern, wo die anderen Teams um die Qualifikation spielen müssen, eben eure Spiele statt, die ja ein bisschen außer Konkurrenz laufen. Aber wie du schon sagtest, eine gute Vorbereitung für Olympia. Eine gute Vorbereitung vielleicht wird dann auch sein und auch viel schöner vielleicht als dann, muss man ja auch leider so sagen, als diese Eurobasket in Slowenien, die ja zum Teil vor, weiß nicht, nur 50 Zuschauern gefühlt stattgefunden hat.
Ja.
In Hamburg sieht es aber jetzt ganz anders aus. Sind schon knapp 2.500 Tickets weg. Das hatten wir schon lange nicht mehr beim Damenländerspiel. Da macht der Erfolg auch so ein bisschen sexy, ne? Also du hast auch gerade dieses German Basketball is mad sexy Shirt an, ja. Was ja von den Herren kommt, was natürlich davon der WM kommt, aber diesen erfolgreichen Sommer, den habt ihr ja ein bisschen mit angestoßen und vorgelegt auf eine gewisse Art und Weise. Das zeigt sich jetzt, ja?
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich richtig. Ich finde es richtig geil, dass so viele Leute kommen, dass so viele Leute richtig Bock haben, und uns anzufeuern und einfach uns spielen zu sehen. Und ja, ich glaube, dieser Sommer war halt einfach richtig geil für deutschen Basketball. Auch einfach, ich meine, die Art und Weise, wie wir uns endlich mal für eine EM qualifiziert haben, muss einfach sagen, es hat halt jahrelang gedauert, bis man dann mal wieder auf dieser Bühne stand. Aber dass wir es dann geschafft haben und dass wir es dann auch geschafft haben, Sechster zu werden, ist natürlich, es gibt noch, also hat einfach gezeigt, wie viel Luft nach oben einfach ist im Frauenbereich, im Basketball. Und dann natürlich die Männer mit der WM, es war einfach geil. Es hat richtig Bock gemacht, denen zuzugucken, und man hat einfach so die Energie einfach durch den Fernseher einfach mitbekommen, und da war ich auch schon wieder, da dachte ich mir so, komm, jetzt will ich auch direkt Olympia und ich will auch direkt WM, war direkt motiviert, deswegen ja, ich glaube, super geil für deutschen Basketball und natürlich umso geiler, dass wir die Möglichkeit haben, in einer Arena wie in Hamburg halt einfach zu spielen und dass die Fans halt die Möglichkeit haben, auch zu so vielen Leuten einfach anzureisen und spielen zu sehen.
Ja, also das ist sicherlich auch ein Thema, dass natürlich dieser ganze Schwung jetzt mitgenommen wird und dann so eine Arena auch so ausverkauft ist, ne? Das, ja. Ja.
Also Gänsehaut habe ich bei euch auch schon gehabt, das kann ich dir versichern. Das war von der Spannung her ähnlich dramatisch.
Ja.
Kommen wir mal ein bisschen zu dir persönlich und dem Thema Nationalmannschaft. Wenn man so auf die Vita guckt, dann hast du mit 23 begonnen, A-Nationalmannschaft zu spielen. Da fragen sich bestimmt einige, oh, das war relativ spät. Warum war das so?
Also ich habe ja meine ganze Jugend immer mal wieder gespielt und dann bin ich halt irgendwann ans College gegangen, also in der Jugend halt gespielt, Jugendnationalmannschaft, und dann bin ich ans College gegangen und ja, irgendwie ist das dann nicht so richtig übers Meer angekommen.
Es war weiter weg damals.
Dass das war ein bisschen weiter weg, es ist nicht so angekommen, dass es ja, dass sie vielleicht noch Interesse daran hätten, mich dabei zu haben, und weil war natürlich auch sehr schwer von meinem Headcoach damals im College einfach eine Freistellung zu bekommen. Man ist da halt mitten in der Saison im November und im Februar. Und für mich war es sehr schwer, da dann weggehen zu können. Und ich glaube, dass sich das jetzt erst über die Jahre so ein bisschen entwickelt hat, dass mehr Europäer nach Amerika ins College gegangen sind und dass halt die Rolle der Nationalmannschaft halt viel wichtiger geworden ist und dass dadurch die Coaches natürlich auch ein bisschen mehr Druck haben, weil die wollen halt auch die Spieler dann gehen lassen, um halt für die Nationalmannschaft zu spielen.
Ja, die kommen ja auch besser zurück meistens, das muss man ja auch sagen. Oder
genau, ja, stimmt.
Hast du mit Emily darüber gesprochen, inwiefern es für sie jetzt dann auch einfacher war oder ob es da Probleme mit dem Coach gab? Weißt du das?
Noch nicht. Also Emmy kommt auch erst morgen an. Die hat ja jetzt noch ein Spiel und das musste sie dann jetzt auch spielen und muss dann erstmal anreisen. Deswegen kommt sie erst morgen an und dann werde ich sie auf jeden Fall ausfragen. Sie ist auch meine Zimmernachbarin, deswegen werde ich auch erstmal fragen, wie das alles abgelaufen ist, aber ich glaube im Großen und Ganzen sehr positiv. Ja.
Also hat sich das da auch da gezeigt, dass der Basketball in Europa besser und wichtiger geworden ist?
Ich glaube schon, also ich finde auch, also ist er ja auch einfach größer geworden und wichtiger, und wir zeigen ja natürlich auch Qualität in unserem europäischen Basketball jetzt mittlerweile, also in der ganzen Welt, und deswegen haben die halt einfach auch ein bisschen mehr Druck, dass sie die Spieler gehen lassen müssen. Und das ist halt auch irgendwie was Cooles und was Schönes für uns.
Ja. Wir haben es gerade schon gesagt, Christoph, 23, das erste Mal A-Nationalmannschaft. Wir haben es in unserer letzten Folge ein bisschen vergessen, glaube ich. Ich habe nochmal reingehört, unsere einzige Rubrik mal mit aufzunehmen. Und zwar bei Nationalspielerinnen und Nationalspieler fragen wir immer, erinnerst du dich noch an dein erstes A-Länderspiel? Wie schaut es da bei dir aus? Weißt du es noch?
Ich glaube, dass das gegen Belgien in Marburg war.
Also laut unserer Liste, es gibt sogar...
Oder noch, Mazedonien. Ja,
du müsstest, also ich weiß nicht, ob es wird als offizielles A-Länderspiel auch gezählt, wenn es jetzt so ein Vorbereitungs...
Das war auch ein Zuschauer-Testspiel, ja.
Ach so, ja dann, warte, Litauen.
Ja.
Ja, genau. Litauen in Kienbaum.
Genau, ja, richtig. 2017 war das ein 81-79 Sieg. Weißt du noch, wie viele Punkte du gemacht hast?
Nee.
7.
Weiß ich gar nicht.
7-7.
Wow.
Genau, und dann ging es noch weiter. Da waren 2 Spiele und dann ging in Amsterdam noch gegen Senegal weiter. Also in dem Jahr waren es dann schon einige vorher, genau.
Wir haben es ja schon mehrfach erwähnt, also Damenbasketball kommt einiges auf uns zu die nächsten Jahre, also 2025 die Vorrundengruppe in Hamburg und dann natürlich der große Hammer, die Weltmeisterschaft 2026 in Berlin. Wie wichtig ist das einfach für den Sport, für euren Sport hier in Deutschland und darüber hinaus?
Ja, wie mein T-Shirt einfach schon sagt, Gym Basketball ist mad sexy. Ich glaube, super wichtig. Ich freue mich richtig drüber, dass wir das haben. Ich hoffe, dass es so ein bisschen Schwung auch mit in die deutsche Liga generell bringt für die Frauen, dass sich da ein paar Sachen ändern. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr in Deutschland gespielt, aber man bekommt das halt einfach auch so ein bisschen mit, dass da halt so die Strukturen einfach fehlen, um richtig professionell und competitive auf dem höchsten Level zu spielen. Und das würde ich mir halt einfach für Deutschland einfach wünschen, für den deutschen Basketball, dass nicht nur die Männer competitive in der Liga, der BBL halt spielen können, sondern dass auch die DBBL einfach auf dem höchsten Level sein kann. Und das würde ich mir halt wirklich wünschen. Und ich hoffe, dass wir dadurch, dass wir halt die EM dann haben, dass wir uns für Olympia qualifizieren und dann die WM spielen können, dass wir dadurch halt so ein bisschen Türen öffnen und junge Mädchen mehr motivieren können, denen zeigen können, dass es halt einfach machbar ist und dass so ein bisschen der Incentive, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, halt einfach steigt.
Für dich persönlich so, kann man jetzt schon sagen, dass du das so als Karrierehöhepunkt ansiehst oder denkst, freust du dich einfach und bist gerne mit dabei?
Beides.
Gut, ja.
ich würde schon sagen, das ist auf jeden Fall Karrierehöhepunkt. Hätte man mich vor 3 Jahren gefragt, ich meine, ich war immer bei der Nationalmannschaft dabei, seit ich dann 23 war, war ich jedes Fenster einmal mit dabei und mir hat es immer richtig Spaß gemacht, aber hätte man mich damals mal gefragt, so, und denkst du, seht ihr euch mal bei Olympia oder seht ihr euch mal bei einer WM? Weiß ich nicht, glaube ich, hätte ein bisschen gekichert und gesagt, weiß ich nicht so genau. Deswegen auf jeden Fall Karrierehöhepunkt für mich und auch einfach so ein Dream come true, einfach für Deutschland bei diesen Riesenturnieren einfach mit teilnehmen zu können oder hoffentlich bei Olympia natürlich. Und ich bin ja jetzt auch schon 29 und deswegen auf jeden Fall, ich habe jetzt WNBA mitgenommen, Euroleague mitgenommen, spanische Erste Liga,
Prime fängt
Meisterschaft
an jetzt.
Gewonnen, Eurocup gewonnen, vieles schon erlebt und vieles schon gewonnen, aber das auf jeden Fall liegt mir sehr nah am Herzen und ist mir sehr wichtig, deswegen ist auf jeden Fall ein Höhepunkt.
Aber das klingt schon so danach, dass du jetzt nicht irgendwie, oder dass man fest mit dir rechnen kann, 2026 noch, außer es kommt irgendwas Unvorhergesehenes dazwischen, klopf aufs Holz. Aber,
ja, wer klopft mal aufs
genau,
Holz.
Nein, aber, das ist schon dein Plan auch dann da
durchzuziehen. Auf jeden Fall. Also das lasse ich mir nicht entgehen. Vor allem nicht in Deutschland, mit WM.
Ja. Du hast gerade schon gesagt, der andere Traum, der dann hoffentlich wahr wird, der auch ein Traum ist, ist jetzt dann im Februar, wir haben kurz vorhin drüber schon gesprochen, die Olympia-Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris, gar nicht so unwahrscheinlich, sind Vierergruppe, 3 Teams qualifizieren sich, ihr spielt gegen Brasilien, die Heimmannschaft dann, Serbien und Australien, es ist natürlich trotzdem irgendwie ein hartes Brett, dieses Line-Up, aber... Ein Sieg könnte schon reichen. Wie siehst du eure Chancen?
Ja, gut. Ich sehe unsere Chancen wirklich gut. Natürlich ist die Anreise nach Brasilien ist einfach tough. Vor allem, wenn man sich drüber... Also ich habe mal unser Zettel angeguckt und die spanische Liga, ich glaube, unser letztes Spiel ist am 2. und wir spielen in Brasilien am 5. Also es ist halt einfach ein crazy Turnaround, wenn man mal so drüber nachdenkt. Aber so geht's ja den anderen Teams auch, muss man auch dazu sagen, außer Brasilien halt, aber Australien und Serbien werden es halt genauso haben.
Ja.
Und ich habe einfach nur Bock, in dieses Turnier reinzugehen und alles auf dem Parkett zu lassen. Und ich bin richtig positiv, dass wir es schaffen. Wenn alle gesund bleiben, wenn alles wirklich so ist, also wenn wir dieses Fenster jetzt wirklich nutzen zu dem höchst, also dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen können.
Kommen wir mal auf den Verein ein bisschen. Du hast in unserem letzten Podcast vor einigen Jahren gesagt, dass du so deinen richtigen Platz basketballerisch noch nicht wirklich gefunden hast. Jetzt gehst du in Valencia in deine vierte Saison. Ist das jetzt dein Platz? Ist das die Wohlfühloase, die kommen sollte und kommen musste?
Ja, doch. Valencia ist auf jeden Fall mein Zuhause mittlerweile. Ich fühle mich da sowohl einfach im Verein, aber die Stadt an sich selber, der Lifestyle. Und es tut mir einfach gut, auch einfach so ein bisschen mehr Sonne zu haben. Man ist halt auch viel an der Halle, man reist sehr viel. Wenn man dann einmal einen Tag frei hat und einfach mal einen Tag am Strand chillen kann, dann ist es ein Tag Urlaub. Das macht schon einen Riesenunterschied. Aber basketballerisch auf jeden Fall ein Ort, an dem ich mich sehr wohlfühle. Ich liebe meine Teammates. Der Verein ist super, hat sehr viel Respekt vor uns und vor der Leistung, die wir bringen. Und das ist halt sehr wichtig, auch einfach in dem Sport. Deswegen würde ich sagen, ich habe meinen Platz gefunden. Soweit.
Sportlich ist die Entwicklung ja auch super. Letztes Jahr den Eurocup gewonnen und dieses Jahr dann in der Euroleague dabei. Sehr gut gestartet. Wie sieht denn da die Chance aus für euch?
Also wir haben vor drei Jahren den Eurocup gewonnen. Letztes Jahr haben wir schon Euroleague gespielt. Ja. Genau, aber letztes Jahr haben wir die Meisterschaft in Spanien gewonnen.
So wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen.
Ja, darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Zwei Jahre im Finale immer verloren und dann im dritten Jahr endlich mal gewonnen. Das war schon auf jeden Fall ein Highlight.
Übrigens, lustiger Fun Fact, ganz kurz zwischen, wie es hier auch steht, ihr seid jetzt gerade, glaube ich, in der Gruppe A auf Platz 3 in der Euroleague Women.
Ja.
Und als wir letztes Jahr schon einmal einen Podcast mit dir machen wollten und das technisch nicht funktioniert hat, hatte ich die Vorbereitung auch schon so gemacht, da stand genau das gleiche, Gruppe A, dritter Platz. Ich habe erst gedacht, das ist irgendwie ein Fehler in der Matrix, aber genau, jetzt gleicher Zeitpunkt, zur gleichen Saison, gleicher Stand. Ja, Christoph hat es gefragt, wo geht's hin?
Ja, ich glaube, gerade sind wir noch so ein bisschen in der Selbstfindungsphase als Team. Wir haben ein paar neue Spieler dazugekommen. Deswegen ist so ein bisschen rhythmustechnisch einfach in den Rhythmus kommen. Und dann jetzt der Start von der Saison war jetzt nicht der allerbeste. Aber ich glaube, ich bin sehr zuversichtlich. Ich glaube auch, diese Novemberpause jetzt mit der Nationalmannschaft, die Spanier sind ja auch bei der Nationalmannschaft. Das hilft immer sehr doll, einfach ein bisschen den Kopf frei zu bekommen und ein bisschen lockerer zu werden. Und dann kommt man eigentlich auch zurück und hat so ein bisschen entspannteres Mindset. Das hat uns eigentlich immer bis jetzt geholfen. Deswegen bin ich eigentlich sehr positiv, dass wir in der Euroleague und in der spanischen Liga sehr, sehr erfolgreich sein werden. Ja.
Ist ja aus Sicht des deutschen Damenbasketballs auch eine interessante Saison, weil ihr jetzt auch zu dritt in der Liga seid. Leo in Spanien ja auch und Louis in Frankreich. Also ihr seid dann zu drei Spielerinnen
da. Und Yara in Prag.
Stimmt. Ja, vier sogar. Den Wechsel hatte ich noch gar nicht so abgespeichert, aber habe ich schon gesehen. Also sogar vier Spielerinnen. Ist auch ein Zeichen von der Qualität eben. Das zeigt auch, dass der deutsche Damenbasketball im Kommen ist. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde halt schon, dass wir als Spieler insgesamt einfach das Talent und die Perspektive auf jeden Fall haben. Jetzt geht es halt einfach nur darum, dass die Strukturen in Deutschland ein bisschen nachziehen, dass man vielleicht die Jugend und das alles, dass man halt nicht immer das Land verlassen muss zum Beispiel, um halt gut zu werden. Ja.
Du kennst beides. Wie stark ist die EuroLeague im Vergleich zur WNBA?
Ich glaube, der Unterschied liegt eigentlich im größten Teil einfach in der Spielweise. Also WNBA ist ja sehr One-on-One-lastig. Ja. Es ist ein bisschen einfach physischer, athletischer, während in der Euroleague der einfach europäischer Basketball gespielt wird. Und da ist einfach das Movement und das Spielverständnis ein bisschen anders. Aber das Level ist, würde ich schon sagen, nochmal ein anderes, weil ich meine, du hast in der WNBA einfach die Besten von den Besten, sind auch nicht so viele Spots zu vergeben.
Ja, stimmt.
Und man muss auch einfach dazu sagen, dass die ich meine, die Stars, die dann auch wirklich in der WNBA spielen, die besten Basketballerinnen der Welt sind. Deswegen macht das dann schon mal nochmal einen riesen Unterschied, wenn du dann so eine ganz viele von denen in einer Liga hast.
Ist dieses Spot-Thema am Ende auch da der Grund? Also ich meine, Spots, ich habe irgendwann eine Zahl gelesen, weil es sind 128 Spielerinnen oder so. Nein, also irgendwie so, also sind wirklich nicht viele Spieler. Oder 144, genau. Also sind ja wirklich nicht viel. Ist das auch der Grund, warum du jetzt die letzten drei Jahre im Sommer da nicht warst, weil eben es ja auch extrem schwierig ist, in diese Roster reinzukommen?
Also es ist erstens das und zweitens, es ist halt super schwer für mich, eine Doppelsaison zu spielen. Ich liebe Basketball wirklich, aber mir ist ich brauche einfach eine Pause, mental einfach, um ein bisschen abzuschalten, um Zeit für mich zu haben. Ich habe einfach die drei Jahre gemerkt, die ich das gemacht habe, dass ich einfach irgendwann in so einem Autopilotenmodus war, wo ich gar nicht mehr, ja, wo ich auch einfach kein Feuer mehr in mir hatte oder keine, wie sagt man das? Man hat dann jedes Spiel gespielt, aber es war halt irgendwie so, und noch ein Spiel, und noch ein Spiel, und noch ein Training, dann wieder ein anderes Land, um da wieder neue Teammates zu haben und neue Systeme. Und man kommt man wird einfach müde. Mhm. Und ich habe richtig riesen Respekt vor den Leuten, die das die ganzen Jahre durchziehen, aber für mich persönlich ist es einfach mental einfach nicht so das Ideale. Deswegen ist jetzt auch nicht so, dass ich so die super krasse Karriere in der WNBA hatte. Deswegen war es jetzt auch einfach, ist einfach Europa einfach meine Priorität, weil hier verdiene ich mein Geld, hier habe ich die Spielzeit, hier kann ich mich als Spieler weiterentwickeln. Mhm. Und in der WNBA bin ich vielleicht so, keine Ahnung, 12. bis 9. Person im Roster. Und dann ist es natürlich dann nochmal was anderes.
Da haben wir auch schon öfters hier drüber gesprochen, aber es ist ja tatsächlich so, also man verdient in Europa hier mehr als in der WNBA. Ja, ich meine, klar, es ist auch mehr Spiele, weil es auch eine längere Saison ist, aber ja, das bleibt am Ende so lukrativer, ist es hier in Europa zu spielen.
Ja. Genau, ja, also es kommt natürlich auch immer drauf an, wer man halt ist und wie viele Sponsoring-Verträge man hat, wie viele Media-Geld man auch in der WNBA dann bekommt. Also man kann schon mehr in der WNBA technisch schon relativ viel verdienen, wenn man halt auch die ganzen Sponsoring-Verträge hat, aber wenn man halt die nicht hat und nur spielt, dann auf gar keinen Fall, ja.
Jetzt haben das ja die beiden Sabalis mitgemacht das letzte Jahr und auch davor schon. Was glaubst du denn, wer potenziell die nächste Deutsche ist, die da in der WNBA auflaufen kann und wird?
Also ich sehe auf jeden Fall Leo. Leo hat das Potenzial, hat auch so das Mindset, die Art und Weise, wie sie spielt. Sie ist einfach, ich meine, sie hat ja bei der EM einfach schon bewiesen, dass sie einfach eine krasse Spielerin ist und ich würde es ihr gönnen, einfach mal hinzugehen, das zu erleben. Ich würde es auch einfach, weil ich glaube, dass sie als Spielerin richtig wachsen wird und ich sehe sie da auch so ein bisschen, aber
ist ja bei ihr eine interessante Sache, dass sie quasi ja eigentlich auf die WNBA dieses Jahr im Sommer fast verzichtet hat, wegen der Europameisterschaften. Also wurde so ein bisschen so
kompliziert. Genau. Ja. Aber ich liebe das auch an ihr, weil sie weiß halt, sie ist halt mega jung, aber sie hat halt Prioritäten und sie setzt halt die deutsche Nationalmannschaft davor. Sie sieht halt, wie viel Potenzial wir haben, dass es halt die Möglichkeit gibt, auch auf dem höchsten Level in Europa zu spielen, auch mit der Nationalmannschaft. Und das finde ich halt cool, dass sie halt da schon so sich so klar war, nee, ich will das mit der Nationalmannschaft machen und WNBA kann warten. Und da habe ich riesen Respekt vor ihr, weil vielleicht nicht jede junge Spielerin würde das einfach so entscheiden. Und das finde ich schon ganz cool, dass sie das so die Priorität so auf der Nationalmannschaft hat.
Und dich haben wir insofern richtig verstanden, dass WNBA erstmal kein Thema mehr für dich wird? Oder sagst du, wenn was kommt, ich höre mir alles an und dann schaue ich mal weiter?
Generell bin ich schon so, dass ich mir erstmal alles anhöre, wenn sich Möglichkeiten ergeben, wo ich sage, es passt gerade für mich persönlich in meinem Leben und das von dem Team her passt auch. Ja. Und dann bin ich natürlich immer irgendwie offen dazu. Aber meine Priorität ist auch die Nationalmannschaft. Und es ist natürlich immer im Sommer. Und wenn wir uns jetzt für Olympia qualifizieren würden, dann wäre Olympia meine Priorität. Und dann wäre es mir sehr wichtig, auch beim Team in der Vorbereitung dabei zu sein. Und das Gleiche gilt dann auch für die EM 2025 und 2026. Deswegen, ich höre mir immer alles gerne an. Und natürlich ist es auch ein Kompliment, wenn jemand Interesse an einem hat. Deswegen hört man sich das natürlich auch gerne an. Und dann kann man ja immer noch Ja oder Nein sagen.
Jetzt hast du es vorhin schon auch so gesagt, so ja, in Deutschland spielen oder ist natürlich auch immer schön. Gibt es für dich irgendwann vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, in die DBBL zurückzukommen?
Ich hätte richtig Bock. Also wenn es ein Team gibt, das wirklich auf hohem Level competitive sein kann, hätte ich richtig Bock. Ich meine, ich bin jetzt gerade in einem Punkt in meiner Karriere, wo ich Euroleague spielen möchte und wo ich in einer guten Liga spielen möchte. Aber ich würde auch, wenn es die Möglichkeit in Deutschland geben würde, wäre ich da hundertprozentig am Start.
Wir haben ja jetzt gemeinsam auch schon öfter festgestellt, dass in der DBBL sich was tun muss. Du hast ja viele Erfahrungen aus unterschiedlichsten Ligen. Hast du irgendwie konkrete Dinge, die du benennen kannst, was sich in der DBBL einfach ändern muss, damit die Liga wieder attraktiver wird und auch für deutsche Spielerinnen vor allen Dingen, die nach oben wollen, attraktiver wird?
Also ich kann das jetzt nur so ein bisschen mit der spanischen Strukturen vergleichen. Und was ich halt cool finde in Spanien, ist, dass sie halt so viel Wert auf die jungen Spielerinnen legen und auch sehr viel rein investieren. Und das ist auch so ein bisschen so ein Respekt zwischen deren Liga an sich, also FEB, und der Nationalmannschaft. Und das ist immer so ein konstanten Austausch gibt und dass die halt gut miteinander arbeiten und dass es nicht immer so ist, dass, oh, der Verein will die Spielerin nicht freistellen. Das hatten wir ja auch schon in der Zukunft, in der Vergangenheit, dass Vereine Spielerinnen nicht freigestellt haben für die Nationalmannschaft, weil die, keine Ahnung, irgendwelche Spiele hatten. Und das geht halt nicht. Und es gibt halt so ganz viele Aspekte, einfach in der Jugendförderung, dann die Strukturen in Vereinen, dass es halt einfach professioneller ist, dass man Physiotherapeuten hat, dass man Ärzte hat, dass man die Möglichkeit hat, in der Halle zu sein, zu trainieren, dass man Kraftraum hat, dass man Athletiktrainer hat. Das sind halt alles so Strukturen, die es halt hier nicht so unbedingt gibt. Also wenn ich mit Alex Wilke rede, die spielt in Keltern und die haben halt keinen, die müssen halt in irgendein Fitnessstudio irgendwo fahren, um da Krafttraining zu machen.
Wobei das und wahrscheinlich noch eines der besseren Beispiele ist für die DBL.
Ja. Genau, das ist halt ein besseres Beispiel, aber es ist halt trotzdem nicht wirklich so auf dem Level professionell, wie man sich das halt als professionelle Sportlerin vorstellt. Und das denke ich mir halt so, das ist halt sowas, was halt so ein bisschen fehlt, wo man sich halt gut aufgehoben fühlt. Und ich glaube, da sind die Strukturen halt einfach noch nicht gut genug. Ich glaube, das ist natürlich auch eine Geldfrage. Aber ja.
Aber da hat Sven ja noch nicht bei dir angeklopft, die jetzt dann für den Frauenbasketball bei Alba Berlin zuständig sein wird. Ich meine, da bauen sie ja gerade eben solche Strukturen auf. Da
sind die Strukturen besser, ja.
Ja, genau. Ja, genau. Also ich meine, Alba macht, also was ich bis jetzt gehört habe, auch von Svenja, ist, dass da auf jeden Fall Luft nach oben ist und dass die Motivation haben, auch was aufzubauen und auch was Größeres, Langfristigeres aufzubauen. Und dann habe ich gesagt, wenn es soweit ist, ruf mich an. Ja. Ich bin dabei. Und dann hat sie nur gelacht und hat gesagt, ja, dann können wir mal sprechen.
Kommen wir noch mal kurz auf die Anfänge deiner Karriere zurück, ohne jetzt den ganzen College-Kram noch mal nachzuerzählen. Aber du hast ja auch studiert, das macht man da ja so. Und ich muss das jetzt ablesen. Sports and Performance Psychology. Das klingt so, oder als könnte es auch dem eigenen Spiel oder einem selber helfen, wenn man da ein bisschen sich mit beschäftigt hat. Ist das so bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Ich mach meinen Master gerade noch zu Ende. Ah, okay. Ich bin jetzt noch nicht fertig. Ich habe jetzt noch ungefähr ein Dreivierteljahr. Okay. Und ja, es hilft mir auf jeden Fall sehr einfach. Also ich arbeite auch schon seit längerem einfach mit einem Sportpsychologen und es ist halt cool, sich mit ihm so ein bisschen auszutauschen, auch über die Sachen, die ich halt studiere. Und es gibt halt ganz viele Aspekte, die mir sehr geholfen haben. Zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, bei Freiwürfen gibt es so ein paar Methoden, wo man vielleicht, wenn man halt jemand ist, der vielleicht nervöser ist, sich vielleicht ein bisschen zu beruhigen oder sich auf irgendwelche Sachen zu fokussieren. Und ich habe schon sehr, sehr viel gelernt, einfach über mich selber, einfach durch das Studium. Deswegen auf jeden Fall sehr hilfreich für mich selbst. Aber ich studiere das tatsächlich auch einfach nur, weil ich gerne später einfach mit Athleten arbeiten möchte.
Okay, das wäre die nächste
Frage. Weil ich halt weiß, weil ich halt einfach weiß, wie anstrengend es sein kann, mental in diesem Beruf zu sein und wie stressig es halt einfach ein Performance-Job und man macht sich halt auch einfach viel Druck und es ist halt wichtig, dass man jemanden hat, der einen unterstützt, einem zuhört und einem halt auch irgendwie Skills einfach gibt, damit man mit diesen Sachen, mit diesem Stress umgehen kann.
Okay, genau. Dann muss man es halt dann, wenn man später im Beruf ist, also das, was man selber empfangen hat, halt auch gut weitergeben können. Aber da bin ich, glaube ich, bei dir ganz zuversichtlich, dass das klappt, zumindest so wie du klingst. Also es ist schon was, was du dir sozusagen als zweite Karriere oder als späteres Standbein dann vorstellen kannst.
Ja, auf jeden Fall doch. Also es ist natürlich dann jetzt auch noch ein langer Weg, weil ich natürlich auch Bock habe, die Qualifikation auch wirklich zu haben und mich nicht nur auf meine Erfahrung beruhen möchte, weil natürlich jeder einfach andere Realitäten hat und dann einfach eine andere Erfahrung hat im Sport. Und natürlich kann man vielleicht auch sehr viel sich mit jemandem vergleichen oder das Gleiche fühlen, aber trotzdem hat halt jeder seine eigenen Struggles.
Ja,
klar. Und deswegen wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber ich habe richtig Bock drauf und würde mich auch sehr freuen, wenn das halt ein Weg wäre, den ich einschlagen würde.
Im nächsten Podcast dann, so in 3-4 Jahren, 5 Jahren vielleicht.
Genau.
Nach der großartigen WM 2026. Ja. Guck mal eben kurz auf die Uhr. Wir haben noch so 2, 3 kleinere Blöcke. Funktioniert das noch oder musst du dann hinterher heute Abend im Training 5-Linien-Pendel laufen, wenn du jetzt zu spät zum Mittagessen kommst? Also da wollen wir nicht verantwortlich für sein.
Nein, wir kriegen das schon hin,
Okay, sehr gut, sehr gut. Nämlich die Frage zuerst mal, wie und wann bist du eigentlich zum Basketball gekommen? Da haben wir damals auch noch nicht drüber gesprochen.
Also ich war schon immer relativ groß, habe mich nie so richtig wohlgefühlt in meinem Körper, wurde auch immer so ein bisschen geärgert und gemobbt in der Schule, weil ich dann einfach so groß war. Ich meine, ich war, glaube ich, mit 11 oder 12 1,75 groß.
Okay.
Oder sogar größer. Und dann habe ich irgendwann mal, haben wir auch so eine Ausmessung gemacht, weil ich dann überlegt, auch tatsächlich als, ich glaube, 12-Jährige überlegt habe, boah, ich will nicht mehr so groß sein, kann man da irgendwas gegen tun oder kann ich aufhören zu wachsen? Und dann haben wir halt so eine Ausmessung gemacht und dann meinte die Ärztin so, ja, vielleicht so 1,89. Dann habe ich mich doch dagegen entschieden, solche Hormone zu nehmen. Aber ich war halt sehr, sehr, ja, immer sehr, sehr traurig und habe mich sehr unwohl gefühlt. Und meine Mama hat mich dann irgendwann einfach mal zum Basketball mitgenommen und hat gesagt, du machst das jetzt mal. Und dann war das so der erste Tag, habe ich mich direkt wohl gefühlt und dadurch natürlich auch mein Selbstbewusstsein gewachsen und mich einfach dran geblieben. Und so bin ich zum Basketball gekommen.
Sehr schön. Ja, das ja. War in Köln irgendwo oder was man in der Gegend?
Ich habe in Linz am Rhein angefangen. Ach, Linz
am Rhein. Da irgendwo am Rhein hatte ich irgendwie gespeichert, genau.
Genau, in Linz am Rhein, ja.
Ja. Ja, und der andere Themenblock, den ich jetzt gerne zum Ende nochmal kurz aufmachen würde, ist 3x3. Ich meine, du warst mit Svenja und Sandy auch zwei Spielerinnen, die jetzt im Sommer 4x3 gespielt haben und gar nicht 5 gegen 5. Ja. Du selbst, ich erinnere mich noch dran, zwar vorletztes Jahr im Sommer, jetzt schon auch wieder die Zeit durcheinander, auf jeden Fall mal eine Bronzemedaille bei der deutschen 3x3-Meisterschaft gewonnen mit deinem Team damals. Immerhin auch da eine Medaille geholt. War das nur so ein einmaliger Ausflug oder gibt's da noch mal Pläne, irgendwie noch mal mehr beim 3x3 zu machen?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, die Sportart macht richtig Spaß, aber es ist nichts für mich, um ehrlich zu sein. Also ich habe es gerne ausprobiert und mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht, das Turnier zu spielen. Aber so körperlich fand ich es schon sehr anders zum Basketball und einfach, definitiv. Man hat da so viele Spiele an einem Tag, sind kurze Spiele, es ist halt, man muss sich immer wieder aufwärmen, man wird kalt, man muss sich aufwärmen, man wird kalt und meine Knie haben dann schon ganz schön wehgetan danach und dann dachte ich mir so, puh, ich weiß nicht, ob das sowas für mich ist. Da bin ich da doch lieber in der Halle, muss ich ehrlich sagen.
Also würdest du das so nicht so sehen, weil Svenja und Sunny und auch andere, ich meine, Jenny Crowder spielt auch viel und Amma hat viel gespielt, ja. Kann man ja mehrere aufzählen, Alex auch sogar damals, glaube ich, bei dem gleichen Turnier. Mitgespielt, nicht in deinem Team, glaube ich, in einem anderen. Also auf jeden Fall war die halbe Damen-Nationalmannschaft da. Manche nutzen das ja auch, um ihr Spiel nochmal auf ein neues Level mitzuheben, weil man nochmal ganz andere Skills da ausprobiert. Aber das hast du jetzt für dich eben so nicht empfunden.
Ich glaube tatsächlich, dass mir das helfen würde, neue Skills zu entwickeln und auch einfach ein bisschen selbstbewusster vielleicht auch so im Open Court sich zu fühlen, an der 3-Punkte-Linie 101 und solche Sachen. Aber für mich tatsächlich ist es halt einfach eine körperliche Frage und ich habe halt wirklich Probleme mit meiner Patellasehne und es ist halt einfach zu viel Druck und zu viel Belastung in diesen Turnieren, weil es halt einfach ja nicht ideal ist, dass man halt immer wieder kalt und warm wird und wieder kalt und warm. Und das ist halt einfach so, ich würde es gerne machen, wenn ich körperlich dazu in der Lage wäre, wäre ich wahrscheinlich eher am Start, aber weil mich das dann die ganze Saison, also dann auch in Euroleague und die spanische Liga dann begleitet, ist es natürlich sehr, sehr anstrengend körperlich.
Gut, dann kommen wir zum Abschluss noch zu einem ganz interessanten Eintrag bei dir im WNBA-Profil. Da steht drin, du wirfst mit rechts, du schreibst mit links. Einfache ja. Frage, stimmt das und wie kommt es dazu oder ist das von Anfang an so gewesen?
Das stimmt und ich habe einfach angefangen mit rechts zu spielen. Also ich glaube, alle Sportarten mache ich mit rechts und alles, was so, keine Ahnung, schreiben, schminken, malen, alle solche Sachen mache ich mit links und so Sport mache ich alles mit rechts und ja.
Kannst du denn auch mit rechts schreiben oder so oder bist es dann wirklich nur links?
Nee, ich kann nicht mit rechts schreiben, wirklich nicht. Also das Einzige, was ich vielleicht machen kann, ich kann mit rechts malen, also wenn man halt so Malsachen oder, ja, das ist jetzt super girly, aber so Wimperntusche auftragen kann ich auch mit rechts, kann vielleicht manche Frauen nicht, aber also ich kann halt mit links und rechts, kann ich halt gleichzeitig machen, aber sonst würde ich sagen, eigentlich alles sportlich rechts, alles so andere mit links. Und dann unterm Korb bin ich aber gerne eine mit der linken Hand unterwegs.
Ja, das war ja genau.
Falls man für den Scouting Report linke Hand.
Können die Italiener und die Tschechen sich jetzt nochmal kurz die Folge anhören. Aber werfen trotzdem also viel besser mit rechts oder triffst du mit links auch gut von der Freiwurflinie?
Ja, das muss ich vielleicht ein bisschen üben. Es fühlt sich jetzt nicht komplett unnatürlich an, aber das müsste ich auf jeden Fall ein bisschen üben, dass es sich ein bisschen natürlicher anfühlt. Ja.
Brauchst du aber ja nicht. Triffst auch gut mit rechts. Lieber dabei bleiben. Genau. Ja, super. Ich glaube dann, Christoph, wenn du nichts mehr hast.
Sind wir durch. Und ich darf dir guten Appetit wünschen.
Ja, ja.
Ja, danke schön. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja,
vielen Dank,
dass du zwei gute Spiele natürlich.
Genau. Wir sehen uns auf jeden Fall spätestens dann in Hamburg vor Ort.
Ja, cool. Ich freue mich sehr. Ja,
schöne Grüße, viel Erfolg und
danke bis für bald. Deine Zeit. Ciao.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.
Und damit sind wir dann auch durch für heute mit dieser Folge von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Wir haben es vorhin schon gesagt, ihr könnt die Damen nun auch live bei Magenta Sport sehen. Das Spiel in Prag gegen Tschechien am 9. November, Donnerstag um 18 Uhr und natürlich dann auch das Heimspiel am Sonntag, am 12. November um 17.30 Uhr in Hamburg in der edel-optics.de Arena. Da gibt es auch noch ein paar Resttickets. Schaut mal vorbei auf basketball-bund.de/tickets. Könnt da gerne noch hinreisen. Wie Marie auch sagte, Hamburg ist immer eine Reise wert. Wir sehen uns vielleicht da und hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.
Ja, tschüss zusammen. Dankeschön.